Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Folge 2178. Es ist Samstag und ich bin der Daniel und du bist der Micha.
Guten Morgen.
Die Folge heißt Insert Moin on Tour Berlin. Habe ich sie jetzt mal genannt, weil Berlin ist ja schon schlimm genug, dass wir da hinfahren mussten. Das ist ja quasi, machen wir sowas wie Raab in Gefahr, weißt du, kennst du das noch von wo er dann unterwegs war und dann immer sich in irgendwelche abstrusen Sachen reingeworfen hat. Nein, natürlich war in Berlin oder ist sogar immer noch, weil das ja eine ganz lange Veranstaltung ist, die International Games Week. Und wir waren da auf der Opening-Veranstaltung, haben da auch den Medienpreis Games besucht, über den wir dann auch gleich nochmal im Detail reden. Mhm. Ich war danach noch ein paar Tage auf der Quo Vadis, aber da gibt's natürlich noch viel mehr. Da gibt's das Gamesfest am Computerspielmuseum und die Women Eyes und das Amaze-Festival, was so ein Festival oder ja, im Prinzip eine Mischung aus Ausstellung und Treffen für Indie-Games ist. Dann gab es dieses Jahr auch den E-Sports Summit, was halt mal was ganz Neues war, wo dann einfach Experten und E-Sportler und Juristen über das Thema E-Sport diskutiert haben. Also diese International Games Week ist, kann man schon so sagen, die größte deutsche Branchenveranstaltung. Also natürlich gibt es immer noch die Gamescom, was natürlich die größere Veranstaltung insgesamt von den Besucherzahlen und von der Fläche und allem ist, was so Games in Deutschland angeht. Aber da treffen sich halt eher so die Leute, die mit Games wirklich arbeiten und halt nicht nur das Publikum. Und Micha, du warst tatsächlich auch beim Opening Summit und beim Medienpreis und das hatte nämlich auch einen guten Grund. Du warst nämlich nominiert für einen Preis.
Ja, genau. Das ist der Medienpreis ist dieses Jahr zum ersten Mal verliehen worden. Und es ist noch früh und ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Und dieser Medienpreis, der ist die Jury halt dazu da, um journalistische Beiträge zu honorieren, zu prämieren, die in einem bestimmten Jahr rausgekommen sind. Die haben da vier Kategorien. Die haben einmal die klassische Rezension, dann haben sie Artikel, dann haben sie den Audio, die Audiokategorie und die Videokategorie. Und Insert Moin ist eine von drei nominierten gewesen. Also ganz im Speziellen eine Folge, und zwar das Interview zu Antura and the Letters. Das ist das Sprachlernspiel für syrische Flüchtlingskinder, die unterwegs sind und dann unterwegs sind halt, um unterwegs Arabisch zu lernen, das Alphabet zu lernen und so weiter. Und das war neben einem Beitrag von Daniel Ziegner über Fampa und einem Beitrag von Marvin von den Runaways über Sexismus nominiert. Also es war eins von dreien.
Genau, man muss natürlich dazu sagen, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, wieso war denn das und das nicht nominiert? Man musste für den Preis selber seinen Beitrag einreichen. Mhm. Also das heißt, man weiß natürlich nicht, wer was eingereicht hat. Die Jury kann aber natürlich logischerweise nur aus den Einreichungen etwas auswählen. Also das heißt, wir haben keinerlei Ahnung, wer da sonst noch was eingereicht hat, sondern es wurden nur am Ende diese drei Sachen dann veröffentlicht. Und das war, finde ich, vergleichsweise gut schon für den Anfang. Also weil die Sachen, die nominiert waren, waren allesamt Beiträge, wo man eigentlich auch damit d'accord ging, wie man so schön sagt. Ich finde, es waren nicht so diese, ja, das sind halt die üblichen Verdächtigen, die da immer nominiert werden bei solchen Preisen. Oder, naja, da werden halt irgendwie die Leute nominiert, irgendwelche ganz großen YouTuber, damit man die dann halt auf die Gala bekommen kann, damit die noch so ein bisschen Prominenz und YouTube-Fame mitbringen, so ungefähr. Mhm. Sondern ich hatte wirklich das Gefühl, alle Nominierten, die da dann vor Ort auch waren, es waren nicht alle da, aber die meisten sind dann tatsächlich auch gekommen, die waren schon, wie sagt man da, handverlesen. Also ich hatte schon das Gefühl, die Jury hat sich da mit den Beiträgen beschäftigt und hat halt auch wirklich dann die qualitativ besten Beiträge, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du da auch nominiert warst, ja, sondern auch grundsätzlich so die Zeitungsartikel, das waren alles Artikel, die wirklich interessant waren. Also man kann ja da mal sagen, wer in dem Bereich geschriebene Artikel gewonnen hat. Mhm. Das war dann eine Journalistin von der Zeit, die darüber geschrieben hat, was in Justizvollzugsanstalten, also im Gefängnis, gespielt werden darf. Und hat dort über mehrere Wochen immer einen Häftling besucht, der im Gefängnis spielt. Und der hat ihr dann eben erklärt, wie man halt spielen darf, welche Spiele er nicht spielen darf. Also GTA zum Beispiel darf er nicht spielen, Tomb Raider schon so. Mhm. Und das war halt ein Beitrag, wo ich sage, okay, das ist sicherlich nicht der übliche 0815 Beitrag zum Thema Games, sondern von der Auswahl her schon Sachen, die so ein bisschen vom Schema F abweichen. Und deswegen war ich doch sehr überrascht. Als ich am Anfang von diesem Medienpreis das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, da werden eh wieder die üblichen Verdächtigen gewinnen. Und man lädt halt die Leute so ein, die entweder gerade Zeit haben und eh da sind oder die halt einfach nominiert werden, damit das Ganze dann halt so ein bisschen ja Fame und Glanz in die Hütte bekommt. So.
Ja, also als ich dann halt die Nachricht bekommen habe, dass ich dafür nominiert war, bin ich dann drauf und hatte dann schon fast so die Erwartung, dass das jetzt irgendwie eine Auswahl so von so Influencer-Kack irgendwie ist. Weißt du, das ist genau das, was du sagst, irgendwie, oh Gott, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehr werbeträchtige Formate irgendwie drin auftauchen oder sowas. Aber es ist genau das, was du sagst. Es war eine sehr gute, anspruchsvolle Auswahl, weswegen mich die Nominierung unendlich mit Stolz erfüllt, weil die, also wenn wir da aufgereiht sind, das sind wirklich hochkarätige Sachen gewesen. Sachen, wo man dann, also die habe ich mir auch alle tatsächlich angeguckt, weil auch ich das generell auch eine sehr gute Leseliste fand. Also da waren auch, war auch ein Text dabei von der in der Wirtschaft, glaube ich, drin war, oder war das Zeit? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und ich glaube, die Zeit Online war das irgendwie. Und dann gibt es auch, Christian Schiffer war zweimal nominiert tatsächlich. Der hat auch zwei sehr gute Beiträge gemacht, hat einen sehr guten Beitrag über Wolfenstein geschrieben und auch einen sehr guten Videobeitrag gemacht und so. Hooked war nominiert im Video und Hooked hat letztendlich auch gewonnen mit diesem sehr guten Video über die Präsentation von Sony letztes Jahr auf der E3, wo wir ja alle irgendwie mit den Augenbrauen so ein bisschen, die sind ein bisschen hochgegangen bei der ganzen seltsamen, also als so die ganzen Gewaltszenen von Uncharted 2, stimmt gar nicht Uncharted, sondern
es ging um Last of Us 2, genau. Da ging es auch gar nicht eigentlich um die ganze Präsentation von Sony, sondern es ging um den Trailer und ich glaube, es war auch nicht die E3, sondern es war diese Sony In-House-Messe.
Ja, genau, das war auch die Paris Games Week oder so, ne? Da war doch so eine eigene, da hat Sony doch eine eigene Präsentation gemacht und da haben sie das alles irgendwie gezeigt. War das
genau, und da haben sie halt einen Trailer zu Last of Us 2 gezeigt, der einfach nur aus Gewalt um des Gewaltwillens bestand und man wusste überhaupt nicht, um was es da geht, wer diese Charaktere sind, aber es war nur so, Hauptsache wir zeigen platzende Köpfe und Schockelemente. Mhm. Und dann haben da jetzt ja nicht nur Hooked, sondern auch grundsätzlich war so ein bisschen die Reaktion drauf, so, also das ist eigentlich nicht das, was Last of Us jetzt ausmacht. Da war die Gewalt ja immer irgendwie in einen erzählerischen Rahmen eingebettet. Und warum Sony jetzt ausgerechnet diesen Aspekt noch dazu mit zwei oder drei Charakteren, die man überhaupt nicht kennt aus dem ersten Teil, überhaupt nicht weiß, wer das ist, also diese Gewalt auch gar nicht irgendwie dich berührt oder in den Kontext gesetzt ist, warum Sony das ausgerechnet als Reveal-Trailer für Last of Us 2 nimmt, ist leider völlig unverständlich. Und das hat der Robin eben, wie gesagt, dann auch nochmal in so einem Art ja Video-Essay dann irgendwie kommentiert und zusammengestellt. Und das hat dann auch gewonnen im Bereich Video.
Ja, war auch richtig gut, weil er halt dann auch das Pacing der Präsentation angesprochen hat, also auch die Abfolge der einzelnen Szenen, dass dann viele Spiele dann auch so sehr bunt gemischt waren, also irgendwie zwischen Uncharted und Detroit, die dann halt dann auch häusliche Gewalt zeigt. Hast du dann irgendwie Trailer zu kunterbunten anderen lustigen Spielen irgendwie drin gehabt und so? Also das hat Robin sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das war auch ein Preis, der sehr verdient war, aber da war, also das, Christian Schiffer hat ein mega gutes Video über die Spielweise von deutschen Spielern gemacht und so, sehr, sehr gut gemacht. Und da war auch ein sehr gutes E-Sports-Video dabei, also auch ein Thema, womit ich eigentlich gar nicht so viel Verbindung habe, aber das habe ich mir auch angesehen, vom Puls war das. Das war auch
Das war Embedded Journalism, das war, der Typ hat sich ich weiß nicht, ob es ein Tag war oder zumindest für so einen Wettbewerb, ist er halt mit E-Sports-Fans auf der ESL One, was ja so ein ganz großer E-Sport-Wettbewerb ist, rumgereist und hat eben nicht so aus einer neutralen Perspektive berichtet, sondern hat sich quasi mit dem, im übertragenen Sinn, Stahlhelm unter die Truppen begeben und hat sich dann halt nebendran mit hingesetzt und hat halt einfach mit denen mitgefiebert. Und also hat da eben tatsächlich mal, und ich glaube, deswegen war es ausgezeichnet, bewusst diese neutrale journalistische Perspektive dran gegeben, sondern hat sich halt einfach mal gefragt, wie ist denn das, wenn man da halt im Publikum sitzt, einfach unten auf dem Floor und mitfiebert. Und das wäre sicherlich tatsächlich auch mal was, glaube ich, was dem Fußball nicht völlig verkehrt zu Gesicht stehen würde oder dem Fußballjournalismus, wenn der halt auch einfach mal sich in die Kurve begeben würde, ne? Und mal gucken würde, was geht denn einfach in der Kurve ab und wie ist es da und was sind da die Themen und halt nicht nur dieses, ja, wir sitzen auf unserer Pressetribüne und diese sogenannten Fans mit ihren Plakaten und Bengalos und ja, also ja. Das heißt, ein bisschen, ich will nicht sagen, dass das immer der richtige Weg ist, aber manchmal ist es halt auch nicht verkehrt, seine Distanz ein bisschen dran zu geben und sich da einfach mal unter die Menschen zu begeben, um Journalismus zu machen, so wollte ich es formulieren.
Genau, also der Perspektivwechsel war super cool und halt auch so, da hast du dann auch irgendwie dieses Fieber bemerkt, den viele Fans dann halt für E-Sports haben. Das sind ja auch wirklich Leute gewesen, die vor dem Turnier dann so gecampt haben und sowas alles, also schon die ganz krassen. Und es war super interessant, das in einem Videobeitrag zu sehen. Und also wirklich gute Sachen sind nominiert worden. Gute Texte, gute Videos, auch sehr, sehr gute Audiobeiträge, um jetzt mal aufzulösen, die es nicht mitbekommen haben. Also gewonnen haben wir nicht, sondern der Beitrag von Deine Ziegner hat gewonnen. Das war mir aber auch irgendwie vorher klar, weil der war wirklich so, der hat halt über Fanpapas gemacht und das Thema ist jetzt nicht ganz so politisch motiviert wie in anderen nominierten Beiträgen, oder eigentlich gar nicht politisch motiviert, wenn man da mal ganz ehrlich ist. Aber Daniel Ziegner macht schon sehr, sehr lange so produzierte Formate, Audioformate, an denen er auch sehr lange arbeitet und sehr lange produziert, so dass das am Ende das audio-akustische Hörerlebnis sehr, sehr ausgewogen und gut und professionell ist. Und naja, als ich dann diese Auswahl vorher gesehen habe, da war mir dann schon klar, nein, das ist klar, dass der Ziegner da gewinnt. Also so
vom. Es war halt auch ein produzierter Podcast, das muss man dazu sagen. Bei dir war es halt ein Interview, wo du dich einfach mit jemandem getroffen hast und dem dann Fragen gestellt hast. Und der Podcast von Superlevel, der war halt produziert. Da merkst du dann richtig, okay, da hat sich jemand einen Off-Text geschrieben, hat den dann eingesprochen, der wusste genau, dann spreche ich diesen Text ein, dann zeige ich diesen Interview-Schnipsel, hier kommt die Musik und also es war halt eher wie so eine Radiosendung produziert und eben nicht wie so ein Interview. Also das vielleicht nur als Erklärung auch dazu.
Ja, also klar, mein Beitrag war ja auch, also sehr Insert Moin typisch, ja auch sehr raw. Also ist halt Rohmaterial, das Material rausgekommen, was ich da tatsächlich so aufgenommen habe. Und da saßen wir dann halt und haben alle drei gebrochenes Englisch gesprochen, weil das nicht unsere Muttersprache ist. Also es hatte zwei Interviewpartner und das war mir völlig klar, als ich die Auswahl gesehen habe. Also das kann jetzt unmöglich sein, dass sie jetzt als deutschsprachigen Preis jetzt einen Beitrag auszeichnen, wo ich die meiste Zeit halt nur Englisch spreche und so. Also das habe ich irgendwie vorher schon gesehen. Der Runaways Cast hat aber schon ganz gute Chancen, weil das halt auch ein wichtiges Thema ist. Da hat sich der Marvin halt mit einer Kollegin über Sexismus und so unterhalten. Aber da war halt auch die große Länge. Also der war halt auch nicht produziert, sondern es war einfach auch ein längeres aufgezeichnetes Gespräch, wie wir das machen, von lockeren 3,5 Stunden. Also nicht besonders kompakt und das sind so wahrscheinlich Aspekte, die da irgendwie mit reingeflossen sind. Und ich fand die Reaktion von Daniel ganz gut, wie er so auf die Bühne kommt, diesen Preis entgegennimmt und dann wirklich, wirklich so sagt, so, ja, eigentlich hatte ich ja gar keinen Bock auf das Thema. Weil es ist gut gekommen, also der Juni hat sich für den Preis bedankt, sich total gefreut und so und dann sagt er so, ja, eigentlich wollte ich das Thema ja eigentlich überhaupt gar nicht machen und das war so der erste awkward moment, so, what? Also der ist halt so schroff, der sagt halt, also er meint das so im Sinne von, er hatte eigentlich gar nicht geplant, über Fanfa zu sprechen, hatte natürlich trotzdem viel Arbeit reingesteckt, aber so wie das im ersten Moment kam, das so total komisch, weil alle so, oh, vielen Dank für den Preis und alles total super und ich fühle mich so geehrt und Daniel so, ja, eigentlich hatte ich ja keine Lust drauf.
Entwaffnend ehrlich, wie man so schön sagt. Nein, aber was ich zu den Preisen auch noch sagen wollte, das wurde ja auch entsprechend, es hieß ja nicht, hey, wenn man im Podcast so 2 Stunden über ein Thema spricht, dann ist das ja alles irgendwie Gelaber und es muss alles viel komprimierter und produzierter werden, sondern ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das der Fabian Siegesmund? Das muss man kurz dazu sagen, also der Fabian und die Viola Tensil, die haben das moderiert und ich glaube auf jeden Fall in der Anmoderation zu diesem Audiobereich war das auch durchaus ein Thema, so dieses, das ist ja auch das Coole an Games, ne, dass man halt sich da einfach 2 Stunden hinsetzen kann und dann können Leute 2 Stunden über ein Game reden und andere Leute hören sich das an. Und das ist genauso schlecht oder kurz oder kurzweilig oder genauso wertvoll oder oberflächlich wie halt jetzt ein komprimierter 3 Minuten Radiobeitrag. Ne? Also es hat alles seine Daseinsberechtigung und wenn ich halt 2 Stunden dann im Auto fahre, dann höre ich mir halt auch 2 Stunden an, wie Leute sich über ein Spiel unterhalten. Und das ist ja cool, dass es das auch gibt und dass das auch geht. Also und deswegen vielleicht nur dazu sagen, dass das jetzt nicht irgendwie hieß, naja, eure Cars oder das war ja irgendwie so Laberzeugs und deswegen können wir es nicht auszeichnen, weil das andere war ja viel besser produziert, sondern es wurde eben auch entsprechend gewürdigt. Ein cooler Moment war tatsächlich noch, da musste ich sehr lachen, dass Fabu, glaube ich, hätte eigentlich einen Preis übergeben sollen als Laudator und dann kam aber Viola auf die Bühne und hat gesagt, ja, also Fabu hätte jetzt eigentlich hier kommen sollen im Programmablauf, aber der hat sich krank gemeldet und da habe ich sehr gelacht. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der das dann witzig fand, weil ich glaube, dass Fabu tatsächlich bei sowas auftaucht und sich noch auf die Bühne stellt, die Wahrscheinlichkeit geht gegen 0%.
Unrealistisch, also der war bestimmt nicht krank. Der hatte nur gedacht, nee, ich da tauche ich nicht auf. Also so gut kennen wir Fabo, glaube ich, schon, dass wir sagen können, dass er sehr wahrscheinlich so einer Veranstaltung dann ferngeblieben ist. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wie fandst du denn generell so die ganzen Gala-Abend?
Genau, das muss man nämlich an der Stelle dazu sagen, warum wir jetzt gerade so ein bisschen über diesen Medienpreis geredet haben und da so abgeschwiffen sind, liegt natürlich daran, dass wir da schon irgendwie auch einen persönlicheren Bezug dazu haben durch deine Nominierung. Mhm. Aber der war eigentlich eben, wie gesagt, nur ein Teil dieser Eröffnungsgala. Und die ist so der Startschuss für die Games Week, also früher war das eigentlich eher immer so eine Pressekonferenz, also wo halt einfach so die Organisatoren dann einfach auf so einer Bühne saßen und dann gab halt kurz eine Anmoderation, dann war die Presse da und dann konntest halt Fragen stellen oder die haben halt gesagt, ja, wir erwarten so und so viele Besucher und das ist in diesem Jahr neu und für das haben wir uns dieses Jahr das überlegt, also im Prinzip, wie man das halt kennt, das war eigentlich keine Gala, sondern es war eher so eine Art etwas glorifizierte Pressekonferenz und ich glaube, seit ein paar Jahren, war jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, nicht mehr da auf der Games Week, weiß gar nicht mehr. Aber jetzt war es auf jeden Fall wirklich eine Gala, wo halt auch dann einfach mehr Leute da waren. Es war ein großer Saal, es gab einen Programmablauf und eine Bühne und so. Und es sollte alles ein bisschen feierlicher und galahafter werden. Und ja, ich sag mal so, wenn das ein Spiel wäre, dann würde man sagen, technisch vielleicht noch etwas holprig. Da kann man noch mal vielleicht patchen, weil aus technischer Sicht ging relativ viel schief, also irgendwie dann, das Mikro ging dann nicht, dann ist beim einen die Funkverbindung abgerissen, dann hatten sie bei irgendjemand das Mikro nicht gemutet und als der dann angefangen hat, seine Verkabelung wieder rauszuziehen, hat man halt auf einmal im ganzen Saal dieses gehört, wenn jemand sich das Mikro irgendwie aus dem Hemd zieht und dann liefen die Einspieler nicht, dann haben sie bei dem Musikeck erst die falsche Musik angespielt, dann ruckelten die Videos, die oben gezeigt werden sollten, dann lief das Video erst nicht, dann hat man irgendwie versucht, das einfach weiter zu moderieren, in dem Moment sprang dann aber das Video an, als die Moderation lief, also im Grunde aus technischer Sicht ging da alles schief, was schief gehen kann. Ansonsten fand ich das aber okay, weil ich fand es ganz nett, dass das Ganze so ein bisschen eine kleine Reise durch die Games-Industrie war, in der einfach mal alle Aspekte vorgestellt wurden. Ne? So in der Spieleentwicklung, da gibt's halt die Indie-Entwickler, das waren jetzt in dem Fall diejenigen aus dem Großraum Berlin, Brandenburg und so, die einfach beim DCP gewonnen haben. Und die hat man auch mal auf die Bühne geholt, einfach um die zu würdigen, weil der war ja erst irgendwie 2 Wochen vorher. Und dann waren die Förderer da, dann war der Felix Falk vom Gameverband da, der noch mal ein bisschen was erzählt hat, dann war der Amaze, Thomas S. Wiedemann, der Amaze-Veranstalter, der nochmal so erzählt hat, warum er die Amaze macht und wie die mittlerweile erfolgreich geworden ist. Dann war der Hans Jagno vom E-Sport-Bund Deutschland da, der so ein bisschen über E-Sport geredet hat. Ich meine, dieser E-Sport-Bund hat sich ja auch erst im letzten Jahr jetzt gegründet und er hat da so ein bisschen drüber geredet, was sie jetzt eigentlich vorhaben und warum es jetzt diesen E-Sport-Summit das erste Mal gibt und warum das auch so wichtig ist, dass der im Rahmen dieser Games Week stattfindet. Also im Grunde alle Aspekte, sogar durch diese Andockung des Medienpreises kam ja die Presse sogar dann mit vor. Die ist ja im Grunde vielleicht jetzt nicht Teil der Games-Branche, aber ja trotzdem auch irgendwie Teil der Szene, weil sie halt das Bindeglied zwischen Industrie und Konsument darstellt. Mhm. Und alle Aspekte wurden so gezeigt und das fand ich in der Summe eigentlich ganz nett, weil erstens war es halt nicht nur so eine Nabelschau, so eine, ah, guck mal, wie geil die Branche ist, sondern es war halt immer so ein, ja, der erklärt jetzt kurz über seinen Teil der Branche, aber es gibt dann auch übermorgen hier die passende Veranstaltung dazu. Also wenn euch das Thema E-Sport interessiert, dann könnt ihr ja mal hier beim E-Sport Summit vorbeischauen. Oder wenn ihr euch für Indie-Games interessiert, hier ist das Amaze Festival. Also es war immer mit Bezug zu der Games Week und nicht einfach nur aus Selbstzweck. Und das fand ich so eine ganz schöne Abriss, weil das halt so gezeigt hat, hey, die Branche ist halt sehr vielfältig, da gibt's total viele Anknüpfungspunkte und da ist halt für jeden was dabei und hier kommt jeder auf seine Kosten für seine Interessen.
Ja, also das stimmt schon, das war ein Aspekt, der war wirklich ganz gut, also das Programm an sich war ganz gut getaktet, ich fand die Moderation auch ganz gut, also das war von Viola Tensi und von Fabian Sigismund moderiert. Viola finde ich eh immer sehr und natürlich auch so in ihrer Art der Moderation, der höre ich eigentlich super gerne zu. Der Humor von dem Sigismund ist eigentlich nicht so mein Fall, aber ich muss sagen, dass er das diesen Abend aber trotzdem ziemlich gut hingekriegt hat. Der ist so, also der redet so schnell und der ist so selbstreferenziell, das weiß nicht, das finde ich nicht so lustig, aber der hat es tatsächlich in der Kombination mit Vio ganz gut gemacht. Das sind so positive Aspekte. Ich fand halt auch man die Leute an sich dann schon interessant. Also der Maze-Typ war ziemlich geil.
Das ist aber immer so, ja. Der hat auch immer 5 Minuten Redezeit und du weißt aber, der redet mindestens eine halbe Stunde, weil der auch irgendwie vom 100. bis zum 1000. kommt und dann irgendwie sich selber für irgendwas ein Stichwort gibt und ah ja, das wollte ich noch sagen und also ich habe den jetzt schon ein paar Mal reden hören und das ist immer so, lass dich da.
Der war sehr, sehr sympathisch, weil der auch so locker war und hatte so richtig diese Indie-Attitüde, die man so ein bisschen erwartet von jemandem, der sowas macht, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und auch generell, also ich muss sagen, die Veranstalter an sich, die fand ich auch den habe ich gerne zugehört, das war schon sehr interessant. Es war mir zwischendurch ein bisschen zu viel Werbegeblubber. Das kommt ironischerweise hauptsächlich von den politischen Gästen. Da war das sehr viel so, ja, wir müssen jetzt hier Kultur fördern und wir müssen jetzt dies und wir müssen das und das ist ja alles ganz super hier und ach, das Game, Berlin als Game-Standort, wir bauen das aus. Ja, das ist ja also ein bisschen Bauchpinselei. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Also bei einigen hast du bemerkt, die hatten richtig Bock, jetzt diese Rede zu machen, die machen das auch schon länger, wie halt dieser MAs-Typ, da fand ich es gut. Bei einigen habe ich dann echt nach 2 Minuten abschalten wollen, weil es mir dann einfach zu viel Gelaber war.
Ja, das war jetzt für mich nicht so schlimm, aber das lag auch dran, weil parallel natürlich das Kiel gegen Club-Spiel lief und deswegen die meiste Zeit auch irgendwie im Handy am Live-Ticker rumhing und dann, wenn es mir zu langweilig wurde, einfach inhaltlich ausgestiegen bin. Aber ich fand's witzigerweise eher andersrum als du. Ich fand tatsächlich dafür, dass das so das wichtigste politische Event für die Games-Branche ist in Berlin, fand ich ein bisschen wenig Politik da. Also es war ein Staatssekretär aus der Senatskanzlei da, also nicht mal ein irgendwie Senator, wie ja quasi die Ministerpräsidenten oder wie sagt man da, Minister in Berlin heißen, weil die ja kein, die haben ja dann eine Kanzlei, Senatskanzlei. Und also das heißt, nicht mal so jemand war da. Dann der Höchste war im Grunde dann eigentlich schon trotzdem, und das ist jetzt allzu böse zu meinen, ein SPD-Hinterbänkler, Martin Rabanaus, der ist medienpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Also der ist halt einfach von der SPD-Fraktion als medienpolitischer Sprecher gewählt worden, aber hat jetzt sonst keinerlei irgendwie Relevanz. Also ist jetzt kein Minister oder ist jetzt irgendwie in einem Ministerium oder so. Und da muss ich jetzt sagen, ja, okay, also ich meine, klar, dass Berlin natürlich nicht so fortschrittlich und progressiv ist wie Bayern, das ist eh klar, aber wenn in Bayern der DCP stattfindet, dann kommt da halt der Ministerpräsident, ne? Und das hat halt gleich einen ganz anderen Stellenwert und so. Und dann steht es auch am nächsten Tag in der Zeitung und dann hast du halt gleich einen ganz anderen Aufschlag in den Medien. Angela Merkel eröffnet die Gamescom. Also ich finde, da sind wir halt in ganz anderen Sphären. Gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass irgendwie Angela Merkel jetzt die Games Week eröffnet, aber ich finde, so ein bisschen mehr politischen Glanz hätte man da vielleicht schon in die Bude bekommen können. Und so waren das halt alles so, da ist halt irgendjemand, den sie halt dazu verdonnert haben, weil er nicht rechtzeitig gesagt hat, oh, da habe ich immer einen anderen Termin, deswegen musste der jetzt machen.
Ja, und der war sehr, also der SVD-Typ war sehr awkward mit seiner Rede. Also der war fing ganz gut an, so mit den Argumenten, wir müssen jetzt hier Kultur machen und Games sind ja auch Teil davon. Und dann kam, also wie oft ist der Satz gefallen, Games sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also mittlerweile sagt das irgendwie jeder. Und dann gab es irgendwann so eine Stelle, so wo er sagt, und wir müssen die Spiele ja fördern, ne? Die sind ja künstlerisch wertvoll. Bis auf Ego-Shooter. Das ist ja klar, dass die nicht ausgezeichnet werden können. Und dann.
Das war ein total awkward Moment.
Ja, wir gucken nämlich alle so im Publikum links, rechts. Also wirklich, ich habe vor mir die Köpfe gesehen, wie sich die Leute angeguckt haben. Ich habe hinter mir gespürt, wie alle so, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Und dann hat er das wohl auch bemerkt. Dann wurde der Blick in den Augen so ein bisschen, da hat sich die Verunsicherung breit gemacht, hat ganz schnell weitergeredet. Und dann ging das irgendwie so ein bisschen unter. Aber darüber haben dann später alle gesprochen.
Also das war auf jeden Fall ein ganz komischer Moment, vor allem, weil er auch gesagt hat, aber das brauche ich ja Ihnen hier nicht zu erzählen. Genau. Also es klang so wie, als ob das gesellschaftlich und auch innerhalb der Branche Konsens ist, dass man Shooter nicht fördern darf, weil das sind ja alles böse Gewalt-, Kriegs- und Killerspiele. Und das war ja überhaupt nicht die Meinung und Stimmung in der Branche. Und deswegen war, hast du richtig gemerkt, wie als er das gesagt hat, die Temperatur im Saal so ist. Und alle so die Arme verschränkt haben und sich ein Stück hintergelehnt haben und so, sorry Junge, jetzt schau mal, wie du aus der Nummer wieder rauskommst oder jetzt bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Also er hatte, glaube ich, einfach Glück, dass das eher so ein bisschen in so einem Nebensatz fiel und deswegen das vielleicht auch nicht alle so direkt so mitbekommen haben und er eben danach drüber gesprochen hat, dass man sich für Deutschland eben jetzt auch in der aktuellen Legislaturperiode mit der Großen Koalition vorstellen könnte, dass man eben bis zu 50 Millionen in Deutschland für Games frei machen könnte. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer als diese keine Ahnung, in Bayern gibt es irgendwie 1,8 Millionen, was schon relativ viel ist. In manchen Bundesländern gibt es irgendwie 200.000 oder sowas, wie jetzt für Hessen, für Games. Und wenn dann auf einmal die Bundesregierung kommt und sagt, ja, wir machen jedes Jahr 50 Millionen jetzt für Games locker, dann ist das halt schon mal eine Ansage. Und da gab es dann natürlich dann auch gleich wieder Applaus. Und da hat die Gamesbranche sich dann natürlich gefreut, dass da dann irgendwie die Politik das Fördersäckel aufmacht. Und dadurch ist dann halt dieser Aspekt mit den Ego-Shootern irgendwie davon weggeschwemmt worden, weil da hat dann keiner mehr drüber nachgedacht, weil es dann hieß, okay, 50 Millionen, er hat es jetzt nicht bestätigt, dass das hundertprozentig kommt, aber gesagt, man könnte sich das vorstellen. Und
das war der Joker, den er noch schnell ziehen musste.
Den hat er dann rausgezogen.
Damit die Leute das schnell vergessen. So, oh shit, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ach so, Geld gibt's auch.
Aber so macht man das halt. Das ist spätestens seit Bismarck weiß man doch, dass man mit dem Scheckbuch am besten Politik macht. Wenn man sich irgendwo gute Politik oder gute Meinungen und gute Stimmung erkaufen will, dann muss man halt einfach das Scheckbuch rausholen und mit Geld um sich werfen. Und dann ist auch eigentlich egal, was du sagst. Wenn du irgendwo Geld verteilst, dann finden die Leute dich immer cool. Und so funktioniert es halt auch in der Games-Branche. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Ich war dann danach ja noch auf der Quo Vadis. Das, wie gesagt, ist so eine Entwicklerkonferenz wie die GDC, kann man sich das vorstellen. Also das ist von Entwicklern für Entwicklern. Da gibt's dann Vorträge, Panels, Workshops, wo dann so vom Indie-Entwickler bis wirklich zum großen AAA ist dann da alles vertreten. Also zum Beispiel der Dan Hay von Ubisoft war dann da. Das ist der Creative Director und Producer von Far Cry 5 jetzt, dann der Typ von Senua Sacrifice, den Namen kann ich leider überhaupt nicht aussprechen, weil der so einen ganz komplexen griechischen Namen hat und ich kann ihn mir auch nicht merken, Antononidias oder irgendwie sowas, aber das ist der Co-Founder und Mitchef von Ninja Theory. Und der hat so ein bisschen über das ganze Worldbuilding und wie sie überhaupt mit diesem ganzen Schizophrenie-Thema umgegangen sind bei Senua Sacrifice. Also eben auch durchaus international bekannte Entwickler und Sprecher, also nicht nur eben die deutsche Branche. Aber es sind auch kleine deutsche Indies da. Dann gibt's so eine Indie-Arena, wo man unten dann so ein bisschen oder die heißt halt nicht Indie Arena, nicht, dass es da jetzt eine Verwechslung mit der echten Indie Arena bekommt. Ich weiß nicht, ob die ihr den Namen sich geschützt haben, aber es ist halt ein kleiner Bereich, wo du einfach hingehen kannst und mal Indie-Spiele spielen kannst. Und also das ist eigentlich ganz nett und hat mir auch dieses Jahr wieder sehr gut gefallen, weil ich mag so Entwicklerkonferenzen eigentlich immer, weil man da immer so ein bisschen was Neues entdeckt. Man trifft halt Leute, die man schon kennt, plaudert da. Und was auf der Covades, das gibt's mittlerweile jetzt auch öfter, aber ich habe es da jetzt auch zum ersten Mal in der Form so richtig miterlebt, sehr cool ist, es ist fast alles offen. Also auf der GDC, da hast du halt immer Talks, die finden in Räumen statt. Das heißt, wenn du da rein oder raus willst, musst du halt immer durch so eine Tür rein oder raus. Und hier ist es halt, da ist es im Prinzip ein großer Raum, in der sind verschiedene Stages aufgebaut, aber es ist alles offen. Du kannst überall jederzeit durchlaufen. Mhm. Und jeder kriegt einen Kopfhörer mit einem kleinen Mikrosender, den er dann in der Hosentasche hat. Und dort kannst du einfach einen Channel einstellen. Das heißt, du weißt, hey, das ist Bühne 5. Und wenn ich den Ton hören will, über was die da sprechen, dann stelle ich Bühne 5 ein. Dann hörst du das. Das heißt, theoretisch musst du nicht mal dort vor Ort sein, wo der Talk stattfindet, sondern du kannst auch einfach ganz woanders sein und trotzdem den Ton hören. Klar, es ist natürlich schon immer noch mal irgendwie was anderes und ein Tick angenehmer, wenn du die Leute auch siehst, die da sitzen auf der Bühne und sprechen. Aber es hat halt den massiven Vorteil, wenn das nicht so interessant ist, dann kannst du halt auch wieder gehen, ohne dass du jetzt da groß jemanden störst, weil einfach du ja nicht direkt da vor Ort bist, sondern du kannst auch einfach dann irgendwie nebendran stehen und dann sagst du, ah cool, höre ich mal kurz rein, was gerade auf Stage 2 besprochen wird. Ah, ist jetzt nicht, klingt das nicht so interessant, dann gehe ich mal rüber auf Stage 2. Und es ist halt bei der GC immer ein bisschen schwieriger, weil da musst du halt, es geht schon, aber dann musst du halt aufstehen, dann müssen die anderen irgendwie raus und dann ist alles so ein bisschen, ist ja ein bisschen mehr Unruhe. Und dadurch, dass man halt auch diese Kopfhörer aufhat, kann man halt für sich selber die Lautstärke dann einregeln. Das heißt, man hört eigentlich immer ganz gut und du hast halt auch den massiven Vorteil, dass es insgesamt in diesem ganzen Bereich vergleichsweise leise ist. Mhm. Du hast halt nicht diesen Messelärm, weil jeder hat halt Kopfhörer auf und auch die Referenten können recht leise reden, weil die wissen halt, ich muss nicht schreien oder ich muss nicht hier irgendwie in das Mikro reinschreien und dann wird das irgendwie über Lautsprecher in den ganzen Saal verteilt, sondern die können halt ganz leise in ihre Mikros reinreden und jeder kann sich dann selber die Lautstärke hochregeln, je nachdem, wie er das halt von seinem eigenen Hörvermögen haben möchte. Mhm. Und das ist halt total cool, weil das halt auch dafür sorgt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns im Gang treffen würden, und uns da unterhalten würden, da müssen wir uns nicht anschreien, weil alle haben ja eh Kopfhörer auf und es ist relativ leise in dem ganzen Gebäude. Das heißt, wir können uns da dort einfach ganz normal unterhalten, ohne dass wir jetzt auch jemand stören würden, weil die Leute ja Kopfhörer aufhaben. Und das ist so ein bisschen dieses Silent Disco Prinzip. Weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, doch, das ist cool. Ja. Aber das ist echt cool, weil dann das wirkt sich ja natürlich auch auf die Sprechweise aus. Dann ist ja dann alles viel natürlicher und dann wird es dann an dem Moment dann auch, dadurch, dass sie sich auf untereinander konzentrieren können, dann auch ein Stück weit persönlicher, kann man das so sagen? Also dadurch, dass sie dann halt nicht so offen auf so ein Riesenpublikum einreden müssen, da kann man sich ein bisschen besser auf den Gesprächspartner wahrscheinlich konzentrieren.
Das mag sein, das gilt dann ja aber eigentlich eher nur für die Panels, wo halt mehrere Entwickler oben sitzen, also aber wenn jetzt einfach einer einen Vortrag hält, dann hat das schon so ein bisschen was von so dieser Frontalunterrichtssituation, weil die Leute sitzen dann halt schon dahinter im Publikum und haben halt bloß die Kopfhörer auf, also das heißt, ob das dann persönlicher wird.
Nein, ich meine ja so für die Sprecher an sich, dass hier das Publikum sitzt, aber ich muss ein geiles Bild sein, wenn dann vorne die ganze Zeit gleichzeitig irgendwelche Sachen laufen, schon cool.
Ja, also es ist nicht gleichzeitig alles an der gleichen Location, sondern es gibt schon so 3-4 so verschiedene Bühne. Es gibt so eine Center Stage, dann gibt es so kleinere Bühnen, wo halt dann einfach nur so 50 Stühle davor stehen. Also es sind schon verschiedene.
Das haben sie doch vor 2-3 Jahren auf dieser Gegenveranstaltung.
Auf der Respawn.
Genau. Auf der Respawn, genau. So war
da
das auch
gemacht. Da ist es auch so, ja.
Genau. Jetzt habe ich auch ein Bild vor Augen. Also ja, also das war im Prinzip so, dass man sich dann, wenn man dann jetzt sagte, na gut, ich habe jetzt keine Lust, mir diesen Talk anzugucken, konntest du dann auch einfach irgendwie weitergehen, direkt zum nächsten.
Ja, oder du kannst halt zum Beispiel in der Indie-Arena rumlaufen und trotzdem den Talk über Funding for Indie-Games hören. Und dann läufst du auf der Indie-Arena rum oder du holst dir halt einen Kaffee, setzt dich mit dem Kaffee irgendwo in dem Raum hin, wo es halt, da gibt's halt dann auch irgendwie so Chill-Out-Areas mit irgendwelchen Sitzsäcken oder sowas. Und wenn du halt sagst, ich möchte lieber da sitzen, ich kann aber trotzdem hören, was die sagen. Und manchmal sieht man ihn halt auch quer durch den Raum. Das heißt, du musst halt nicht vor Ort sein. Und das fand ich halt sehr angenehm. Aber warum ich den Übergang jetzt nochmal zur Covades machen wollte, Da ist nämlich was sehr Interessantes passiert. Der Game-Verband hat nämlich dort sein Förderprogramm vorgestellt, weil Games-Förderung soll ja, das steht ja auch im Koalitionsvertrag und das haben wir auch hier in den News-Folgen schon mehrfach besprochen, tatsächlich jetzt in Deutschland auch mal auf einer Bundesebene eingeführt werden. Aktuell ist es immer so, dass halt jedes Bundesland für sich fördert oder eben nicht. Also wie gesagt, Bayern ist da relativ, ja, prominent vertreten in der Förderung. Die haben auch das meiste Geld für Games-Förderung. In, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es meines Wissens überhaupt gar keine Games-Förderung. Also null. Hessen hat jetzt angefangen mit 200.000, aber auch das nur für Serious Games und so. Also ich sag mal, da steckt die Förderung noch in den Kinderschuhen. Und jetzt will aber die Bundespolitik in Berlin für Deutschland so einen Förderfonds auflegen. Und da sagt der Game natürlich, ja, finden wir cool. Aber die Politik muss natürlich auch irgendwie, so Lippenbekenntnisse sind eine Sache, aber man muss das Ganze dann ja auch irgendwie in der Praxis umsetzen können. Und das ist eben gar nicht so leicht. Du kannst nicht einfach sagen, hier sind 50 Millionen, die schmeißen wir jetzt einfach mal raus, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern du brauchst halt ein Förderprogramm, was irgendwie auch auf verlässliche juristische Beine gestellt wird. Und da hat der Game eben gesagt, wir arbeiten dieses Programm aus, wir machen da Vorschläge, wie das aussehen könnte. Natürlich auch mit dem Interesse, dass das für die Industrie ganz gut ist, aus mehrerlei Hinsicht, weil es muss natürlich nachvollziehbar und planbar sein. Es soll nicht nach einem Zufallsprinzip ausgeschüttet werden. Es soll auch tatsächlich gleichermaßen für kleine, mittlere und aber auch große Unternehmen funktionieren. Also man will eben nicht nur, dass jetzt immer nur die gleichen Großen das Geld bekommen. Also ist das irgendwie von den 50 Millionen jedes Jahr 40 Millionen an, keine Ahnung, Dedelic, Bluebyte und Deck 13 gehen oder sowas. Mhm. Ich möchte eben tatsächlich auch sagen, nein, es sollen auch Indies kommen, die Geld bekommen. Und es muss so einen Verteilungsschlüssel geben, damit alle Bereiche der Entwicklerszene gleichermaßen profitieren. Es sollen Prototypen als auch Produktionen gefördert werden. Ne? Also wenn jetzt irgendwelche Indies eine geile Idee haben für irgendwas Cooles und sagen, hey, das würden wir eigentlich ganz gerne mal als Prototyp entwickeln, um überhaupt erstmal zu probieren, ob sowas funktioniert. Also da kannst du ja vielleicht auch mal was dazu sagen. Also ganz viel so Games-Entwicklung ist halt Trial and Error. Man weiß oft in der Entwicklung nicht, ob das Spaß macht als Spiel und ob es funktioniert. Aber man weiß es halt erst, wenn man es mal ausprobiert hat. Und allein das kostet halt leider schon Geld.
Ja, man kann halt bis nur zu einem gewissen Punkt planen. Also du kannst natürlich je nach Erfahrung und je nachdem, wie viel du halt vorher auch schon gelernt hast, natürlich schon einige Fehler im Vorfeld vermeiden. Also du kannst natürlich den Megaplan aufstellen und sagen, also wir brauchen diese Elemente und wir müssen das beim Art-Design das beachten und wir, also ne, du kannst bis zu einem Stück weit kannst du planen, aber dieses Gefühl, wie sich ein Spiel anfühlen muss, also das, was man sehr, sehr schwer fassen kann und was das, was so ein bisschen dieses Feeling rüberbringt, das ist etwas, das wirklich auch oft bis zum Schluss dann noch geschliffen wird. Also gerade bei bei Strategiespielen würde ich sagen, kann man schon sehr, sehr weit vorausplanen, aber es gibt so Genres wie zum Beispiel Actionspiele oder so, da ist es unglaublich schwierig. Also wir haben ja jetzt letzte Woche am Freitag hatten wir zum Beispiel Bleed 1 und 2 und das sind so Spiele, wo das Beispiel ganz gut passt, also bis sich das Schießen, Laufen, Springen, Kämpfen mit dem Schwert und so halt einfach auch richtig anfühlt, bis du so ein richtiges Gefühl für die Kollisionsabfrage bekommst und wie viel Einfluss hat der Spieler auf so Sachen wie die Air Control, also wie fliegt man durch die Luft, wie ist der Antrieb in Anführungsstrichen, wenn man springt, wenn man halt einen Doppelsprung macht und so. Das sind alles Dinge, die müssen getestet werden und normalerweise hast du eigentlich auch bei sehr komplexen Titeln auch eine ganze Armee von Testern mit dabei, die dann ständig spielt. Also gerade so Megaproduktionen wie die, die bei Ubisoft stattfinden, solche sowas wie Assassin's Creed oder so, ist ja tausendfach gespielt. Also nicht nur, um die Feder da rauszunehmen, das ist nämlich natürlich nochmal so ein anderer Prozess, der unheimlich viel Geld kostet, sondern einfach auch so, damit die ein laufendes Feedback dafür bekommen, das fühlt sich noch nicht gut an, das muss man vielleicht machen und so. Das ist sehr schwer. Also gerade wenn du, je komplexer das wird, also je aufwendiger dann auch die 3D-Grafik wird, die Engine wird, je aufwendiger dann die Konstellationen, die Variablen im Level dann irgendwie auch werden. Also gerade bei so einem Open-World-Spiel, das ist natürlich die Meisterklasse bei solchen Sachen, dann gibt es einfach viel, was du nicht vorher sagen kannst. Man hat ja auch solche Spiele, kommen ja immer wieder. Also es gibt ja immer wieder mal so Großproduktionen, wo man da sitzt und denkt, ja, es ist eigentlich alles geil. Man denkt, es muss ein super Spiel sein, aber es macht dir irgendwie persönlich überhaupt gar keinen Spaß. Es klickt einfach nicht. Und das gibt's halt immer wieder mal, auch bei großen Produktionen. Und das ist einfach etwas, was sehr schwer planbar ist. Und
genau, und jetzt hast du halt bei Ubisoft ein Arsch voll Geld, in Anführungsstrichen. Das heißt, Ubisoft kann sich's halt leisten, mal 5 Leute für ein halbes Jahr hinzusetzen und zu sagen, entwickelt halt mal ein Prototyp, ob das überhaupt als Spiel funktioniert. Mhm. Wenn du als Indie das machen willst, dann gehst du an den Publisher ran und die sagen so, ja, die Idee finden wir eigentlich ganz sexy, wir würden euch vielleicht auch die Entwicklung bezahlen, aber macht doch erstmal einen Prototypen. Ne? Also mittlerweile ist es leider mittlerweile so, dass die halt sagen so, macht das Spiel mal fertig und dann publishen wir euch. Aber in der besten aller Welten läuft es halt noch so ab, dass man denen einen Prototypen zeigt, dann sagen die, oh, das finden wir cool, das könnte, glaube ich, unserer Meinung nach erfolgreich sein, wir bezahlen den Rest der Entwicklung und kümmern uns um den Vertrieb des Ganzen. Und um aber erstmal an diesen Punkt zu kommen, dass du einen Prototypen einem Publisher zeigen kannst, brauchst du halt erstmal schon mal einen Haufen Geld, weil du musst halt irgendwie Leute über bei manchen Sachen dauert es wahrscheinlich 3 Jahre, bis so ein Prototyp rauskommt, da irgendwie hinsetzen können. Und das musst du bezahlen können. Und deswegen ist halt eine Förderung so wichtig, weil wenn du dich da einfach bewerben kannst und dann sagt der Staat Deutschland, alles klar, wir zahlen euch 1 Million und dann könnt ihr über die nächsten 2 Jahre einen Prototypen entwickeln. Mit dem könnt ihr euch bei dem Publisher bewerben und der finanziert dann den Rest der Entwicklung. Und wenn das erfolgreich wird, das Spiel, dann wird diese Förderung auch zurückbezahlt. Also es ist ja nicht so, dass diese Förderung, das muss man auch dazu sagen, immer einfach nur rausgeschmissenes Geld ist, weil man sich denkt, ja, da berechnen sich irgendwelche Firmen auf Steuergelderkosten. Sondern wenn das erfolgreich ist, wird das zurückgezahlt. Und wenn das super erfolgreich ist, dann wird teilweise mehr zurückbezahlt, als reingeflossen ist, weil man damit diesen Fonds ja dann wieder auffüllt mit Geld. Und wenn dann der Fonds mehr Geld hat, dann kann er mehr Games entwickeln lassen, also mehr Gelder rausgeben und wird vielleicht noch erfolgreicher. Also das heißt, diese 50 Millionen sind, und das hat der Game auch betont, nicht einfach nur 50 Millionen, die Steuergelder verprasst werden, sondern in Frankreich, die auch so einen Gamesfonds jetzt haben seit ein paar Jahren, in Kanada England auch, Polen und so weiter, hat man teilweise festgestellt, dass der Faktor 1:8 ist. Nee, 1,8, nicht 1:8, Entschuldigung. Also das heißt, wenn du 1 Euro Förderung ausgibst, kriegst du am Ende 1,80 Euro zurück wieder, weil eben auch Jobs entstehen, ne? Also weil sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. Weil wenn du ein erfolgreiches Entwicklerstudio, du kriegst Geld, entwickelst einen Prototypen, Publisher findet es gut, du machst ein erfolgreiches Spiel und kannst auf einmal irgendwie 50 Leute beschäftigen. Dann hast du halt 50 Leute, die in Deutschland wohnen, die Geld verdienen, die hier Steuern zahlen, die Geld ausgeben. Also das heißt, das kriegst du teilweise mehrfach dann wieder zurückfinanziert. Und das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, weil ja immer Kritik an so Förderung auch dann immer oft so, ja, aber warum soll denn der deutsche Steuerzahler für irgendwie so hier Duddle Games Geld rausballern? Immer so, ja, weil er was im Endeffekt vielleicht sogar davon hat.
Es ist ja klar, natürlich, also dass man denkt dann im ersten Moment, ja, ne, völlig klar, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was in Anführungsstrichen aus der Sicht vieler Leute als förderungswürdig erachtet wird, weil es in Anführungsstrichen auch nur um Spiele geht. Warum sollte man da das Geld investieren? Aber es ist halt ein wirtschaftlicher Faktor. Also das hat ja dann auch teilweise für die Region dann auch einen entsprechenden Effekt, dass da dadurch, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden und so, ist halt nicht ganz unwichtig. Und das haben die Leute ja in Kanada ja völlig zum Beispiel ganz gut erkannt. Hast du ja einen eigenen Podcast auch drüber gemacht, über die ganze wirtschaftliche Struktur. Da gibt es ja ganze Städte, die unheimlich davon profitieren, dass Leute aus aller Welt kommen und Spiele entwickeln. Das ist ja halt einfach, das ist ja egal, was die machen. Hauptsache, die kommen halt irgendwie rein und kurbeln die Wirtschaft in irgendeiner Form an. Also das ist halt schon aus der Perspektive dann halt auch unheimlich wichtig, das dann entsprechend zu fördern.
Genau, und was aber leider halt auch immer rein muss, ist dieser Kulturtest. Also das heißt, wenn du eine Förderung haben willst, dann musst du bestimmte kulturelle Kriterien erfüllen. Das ist jetzt nicht, weil der Game das will oder weil das wieder so, das ist wieder typisch Deutschland, die mit ihren kulturell wertvollen Spielen und so, sondern das ist tatsächlich so, weil die EU das sonst kassieren würde. Reine Wirtschaftsförderung ist nicht EU-konform. Das heißt, wenn du was fördern willst, dann muss das irgendwie einen kulturellen Wert haben. Also das hat man eben deswegen gemacht, weil man eben nicht wollte, dass es sollte halt in der EU ein gleichmäßiger Wettbewerb zwischen Industrien herrschen. Und man wollte eben nicht, dass die Unternehmen sich da gegenseitig oder die Regierungen in so einem Bieterwettkampf überbieten. Klar, zugegebenermaßen in der Praxis funktioniert das dann halt doch manchmal nicht, Unternehmenssteuersatz in Luxemburg, was ja im Grunde dann, deswegen sitzt ja Amazon in Luxemburg, weil sie da keine Unternehmenssteuer zahlen müssen. eine Form der indirekten Förderung, wenn ich halt vielleicht jemanden nicht fördere, aber sage, ja, du musst aber mir keine Steuern zahlen, dann ist das für den ja auch bares Geld wert. Und das funktioniert also in der Praxis nicht immer so. Aber rein formal soll es eben so ausschauen, dass man in der EU gesagt hat, wir wollen nicht, dass jede Regierung dann sich im Prinzip vollkommen wirres Geld rausballert in den hohen Summen, um irgendwelche heimischen Industrien zu schützen und zu fördern, sondern wir wollen aber durchaus eine kulturelle Vielfalt in der EU bewahren. Also, ne, also ein spanisches Entwicklerstudio soll halt durchaus ein Spiel über spanische Werte machen dürfen. Hm. Und das ist dann auch förderungswillig, ne? Oder ein deutsches Spiel soll auch durchaus deutsche Themen ansprechen. Also wir wollen nicht eine EU-Kulturgleichschaltung haben. Und deswegen eben dieser Kulturtest, das ist eben was, was die EU da irgendwie reinbringt. Und das sind alles Sachen, um das Ganze vielleicht nochmal zum Ende zu führen, warum so eine Quo Vadis-Konferenz halt auch einfach mal wichtig und interessant ist, weil da kann ich mich dann hinsetzen und kann mir irgendwie eine halbe Stunde anhören, wie Leute vom Game, die sich wirklich auskennen mit dem Thema, mal ausführen, warum sie ihren, ja, Fördervorschlag, den sie demnächst jetzt der Politik vorlegen, so gemacht haben, wie sie ihn gemacht haben. Und das wie gesagt, bin jetzt mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Die Politik sagt auch, der Game hat da eigentlich sehr positive Signale gesendet. Es war auch ganz witzig, dass der Game jetzt gesagt hat, okay, 50 Millionen wäre so die Hausnummer, die wir uns vorstellen könnten für so einen Fördertopf. Und der SPD-Mann, von dem wir vorhin geredet haben, hat auch diese 50 Millionen in den Raum geworfen. Das kann jetzt einfach nur ein witziger Zufall sein. Kann aber auch sein, dass das hinter den Kulissen schon die Zahl ist, über die man sich so mehr oder weniger schon geeinigt hat. Also vielleicht sitzen wir nächstes Jahr hier und sagen, alles klar, jetzt ist er da, der Fördertopf. Und wir haben jetzt jedes Jahr in Deutschland 50 Millionen für Games. Ich fänd's cool.
Ja, das fände ich auch geil. Also dann kommt hier mal wieder ein bisschen Schwung in die Bude.
Naja, es ist ja im Prinzip auch für dich, ist es gut, weil wenn du irgendwie Musik machen willst für Games und dann kommt ein Entwickler und sagt, ja, wir würden das schon ganz gerne von dir machen lassen, aber wir haben halt kein Geld und wir können dich nicht bezahlen und so. Mhm. Wenn die aber sagen so, hey, wir haben hier 1 Million an Förderung bekommen und wir können dir 20.000 dafür geben, dass du uns mal so erste Musik machen kannst und das benutzen wir für den Prototypen, dann wirst du schon mal bezahlt, ist für dich besser. Dann ist die Musik geiler, dann sagt der Publisher, oh, das nehmen wir auf jeden Fall unter Vertrag, dieses Spiel, und dann kriegen sie Geld vom Publisher und dann kannst du weiter Musik machen. Also das ist ja auch alles sowas, was sich dann gegenseitig befruchtet. Und das ist ja im Prinzip, wenn dann einmal so Katamari-mäßig dieser Ball ins Rollen kommt, glaube ich, dann wird das auch einfach eine größere Schneeball-Effekt-mäßiger Ball, der dann auch einfach die Branche ins Rollen bringt. Und das kann, glaube ich, echt viel bewirken hier, so eine Förderung.
Ja, das ist halt, also ist halt leider so, Geld ist da einfach ein wichtiger Faktor einfach. Geld in der Spielentwicklung ist halt Geld halt einfach auch einfach die Zeit, die du investieren kannst in ein Projekt. Und das macht, Zeit ist halt einfach auch eben das, um Sachen auch wirklich rundzuschleifen. Also wenn man zum Beispiel jetzt an einem Musikstück arbeitet, dann muss man natürlich eine gewisse Grundvoraussetzung und auch die entsprechenden Ideen und natürlich das Know-how haben, um überhaupt das Potenzial zu haben, so eine einen hörenswerte Musik zu machen. Das ist natürlich die eine Voraussetzung. Aber die, wenn du das hast und du hast dann zusätzlich halt einfach noch die entsprechende Zeit, also du kannst dich jetzt wirklich dann auch mal mehrere Wochen damit beschäftigen und dich reinarbeiten in die Materie und auch überlegen und hast dann auch so diesen, also jetzt aus Musikersicht speziell dann einfach so diesen Stress dann irgendwie nicht, also du weißt, okay, ich muss das jetzt nicht bis morgen, übermorgen fertig haben, sondern ich kann mir jetzt einfach mal Zeit lassen, dann funktioniert der Kreativprozess auch ganz anders und du kannst dann auch komplett neue Sachen mal ausprobieren und so kommt man dann auch auf ungewöhnliche Ideen, also viele, viele nennenswerte, richtig gute Soundtracks, die zum Beispiel die von Oliver Derivière oder so, der sich sehr, sehr viel immer überlegt, wie der Klang zu dem jeweiligen Spiel irgendwie sein muss und so weiter. Also der dann wirklich auch die Instrumentalisierung komplett verändert und so. Das sind alles so Sachen, die gehen natürlich nur, wenn man die zeitlichen Ressourcen hat und so. Und das ist leider in der Industrie so, dass man das nur bekommt, wenn man halt auch Geld hat. Also man kauft sich sozusagen die Wochen frei, so aus freiberufler Sicht, um dafür arbeiten zu können. Das sind einfach dann die Lebenserhaltungskosten und du weißt dann halt auch, okay, wenn ich jetzt da die entsprechende Summe bekomme, dann kann ich damit rechnen und das verschafft mir die Zeit für ungefähr 3-4 Monate oder sowas irgendwie. Also es sind halt einfach Sachen, mit denen man dann arbeiten kann. Wogegen halt die aktuelle Situation ist, dass man da eher so auf, also das entweder sind
Kante genäht,
Naja, sehr, sehr, alles mit der heißen Nadel auch gestrickt, alles sehr, sehr, man hat, wenn man da überhaupt irgendwie einen Vorschuss bekommt, das ist super schwierig. Und das sind auch sehr schlechte Bedingungen, da zu arbeiten. Und das hat sich natürlich dann auch Auswirkungen auf die Qualität der Endprodukte. Und so ein Fördertopf und generell einfach eine finanzielle Unterstützung ist für alle Beteiligten ein Win-Win. Also ist es für die Entwickler ein Win-Win, ist es für die Freiberufler, die an den Projekten mitarbeiten, ist es eine Win-Situation. Und dann natürlich am Ende für die Spieler, die dann einfach ein besseres Produkt bekommen.
Genau, also das heißt, der Konsument profitiert da auch von und am Ende sind wir halt auch alle Steuerzahler und natürlich freuen wir uns auch, wenn das für die Steuern sich dann positiv auswirkt und natürlich ist es auch immer besser für den Standort Deutschland allgemein, wenn hier möglichst viele Leute halt einen Beruf haben, ne? Also wenn du halt als Indie-Entwickler sagst, ich muss halt nicht nach Kanada gehen oder sonst wo, um da zu arbeiten, sondern ich kann auch in Deutschland Spiele entwickeln und das ist ja auf jeden Fall was, was dann am Ende dann auch wieder allen zugutekommt. Also ich sehe da relativ wenig Negatives, aber jetzt, wo wir haben das auch nicht so ausführlich ausformuliert, ich versuche tatsächlich nochmal, ob man da vielleicht mal von jemandem vom Game nochmal vor das Mikro bekommt, der das dann Ganze nochmal im Detail erklären kann, weil das muss ich auch dazu sagen, ich bin da kein Experte, ich kann natürlich auch nur das ein bisschen wiedergeben, was ich jetzt so verstanden habe, aber ich schaue mal, ob ich da nochmal ein Interview bekomme, mit jemandem, der sich wirklich einfach nochmal besser auskennt, der nochmal en Detail erklären kann, wie dieses Modell aussieht, warum da dieser Kulturtest drin sein muss. Und das schaue ich mal, ob ich das in den nächsten Wochen hinbekomme. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, in der Woche gab es keine News-Folge, aber tatsächlich war eben gerade diese Nummer mit dem Fördertopf die größte News in der Woche, zumindest auf den deutschen Standort bezogen. Und alles, was in der deutschen Spielebranche hatte, also fast alles hatte Rang und Namen hatte, war da in Berlin vor Ort. Deswegen haben wir uns heute jetzt mal dazu entschieden, diese On-Tour-Folge zu machen.
Genau, und natürlich auch für die Hörer, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, also in Sat Moin war diesmal nominiert. Sehr, sehr geil. Das schaffen wir hoffentlich nächstes Jahr auch nochmal. Also nächstes Jahr wird es den Preis dann wieder geben. Da werden dann halt auch wahrscheinlich so um diese Zeit wieder die Nominierten bekannt gegeben werden, wenn man denn seinen Beitrag vorher eingereicht hat und so. Und vielleicht klappt es ja das nächste Mal.
Da drücke ich dir die Daumen. Vielleicht reiche ich da nächstes Jahr auch mal was ein.
Dann gewinnen wir ja auf jeden Fall. Also
im Prinzip reichen halt Manu, ich und du was ein und dann haben wir im Prinzip, ja, können sie uns ja dreimal nominieren und dann ist eh, dann gewinnen wir auf jeden Fall.
Ist egal. Also das ist die ganze Reihe.
Ja, also dann eben, sage ich ja. Na gut, alles klar, das soll es gewesen sein für diese Woche mit Insert Moin. Morgen am Sonntag kommt natürlich logischerweise die Wochenmenü-Folge nochmal mit einer kurzen Zusammenfassung und einer Folge der Woche und dann sage ich dir ein schönes Wochenende, Micha, und wir hören uns dann spätestens Anfang nächster Woche wieder auf diesem Kanal.
Alles klar. Ich wünsche dir und den Zuhörern noch ein schönes Wochenende und einen guten Wochenstart. Bis dann. Tschüss.
Ciao.